Frohes neues Jahr, ihr Lieben. 2025. Mein Gott, das klingt wie Zukunft. Das Jahr ist angerollt und auch der Ball rollt wieder in der Bundesliga. Demnach rollen wir natürlich mit und sagen herzlich willkommen zurück zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und da wir uns wohl allesamt auf ein turbulentes Jahr 2025 einstellen können, ist es umso schöner, auch einige Konstanten im Leben zu haben. Ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist, denn ohne ihn geht es nicht. Die fleischgewordene Konstante beim Stadion. Jens Secker, hallo Jens.
Hi Nils, ja wunderbar. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Intro. Frohes neues Jahr. Wir haben heute den 14. Januar, Nils. Darf man das überhaupt noch sagen?
Ich glaube, heute und morgen geht's noch. Danach wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr. Aber ich finde, wir haben uns jetzt eine Weile auch nicht gehört hier beim Stadionsprecher. Ja, ne? Und wir freuen uns ja beide, dass es wieder losgeht. Also nicht nur neues Jahr, sondern vor allem auch neue Spiele in der Bundesliga.
Och, es war auch wirklich ein Traum. Und dann geht diese quasi Rückrunde, also ja, ist ja noch nicht die Rückrunde, aber die Zeit nach der Winterpause geht dann sofort los mit Dortmund gegen Leverkusen.
Ja.
Och,
ja.
Das ist schon auch ein bisschen geil, dass es nicht direkt irgendwie Heidenheim gegen Holstein Kiel ist, sondern so ein cooles Spiel auch zum Einstieg.
Das nichts gegen, gegen Heidenheim und Kiel an der Stelle, okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, und über dieses Spiel werden wir auf jeden Fall heute auch sprechen. Aber lass uns vielleicht mal beginnen mit der Fortsetzung einer Geschichte, die uns Ende des vergangenen Jahres ja schon beschäftigt hat.
Ja.
Dem Feuerzeugwurf auf Torwart Patrick Treves vom VfL Bochum im Spiel gegen Union Berlin. Wir erinnern uns, das Spiel wurde unterbrochen, Treves konnte nicht mehr weiterspielen und die zwei letzten Minuten des Spiels wurde schließlich eine Art ja Nicht-Angriffspakt zwischen den beiden Mannschaften geschlossen. Es blieb also am Ende beim 1:1. Und jetzt hat das DFB-Sportgericht entschieden. Das Spiel wird am grünen Tisch 2:0 für den VfL gewertet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber spannend ist die Begründung, die wir uns mal ganz kurz reinziehen. Ich zitiere mal. Natürlich sind wir uns bewusst, dass die Umwertung das allerletzte Mittel sein muss. Die Umstände ließen uns jedoch kaum eine andere Möglichkeit. Der Torwart war durch die Verletzung eingeschränkt. Der Arzt hat ihm die Entscheidung abgenommen, dass Treves nicht weiterspielte. Für eine besondere Schauspieleinlage oder ein Komplott haben wir keine hinreichenden Anhaltspunkte. Das ist doch eine durchaus spannende Formulierung. Schauspieleinlage oder Komplott? Liest du da irgendwas zwischen den Zeilen, Jens, vielleicht noch, was sie uns damit sagen wollen?
Also, sorry, wer da nichts zwischen den Zeilen liest, der kann nicht lesen. Also, das heißt ganz eindeutig, lieber Herr Treves, wir nehmen dir das nicht ab, aber wir können es dir nicht nachweisen. Also müssen wir jetzt so entscheiden.
Ja, würde ich auch so verstehen, ne? Würde ich tatsächlich auch so verstehen.
Ja, und also man muss schon sagen, so dieses Treves, Schauspieleinlage und so weiter, das setzt sich auch durch. Das muss ich wirklich sagen. Egal, wen ich zu diesem Thema befrage, es heißt immer, ja, was der da draus gemacht hat, da so ein kleines Feuerzeug am Kopf, jetzt soll er sich mal nicht so anstellen. Mario Basler im Doppelpass ja auch, der hat ja auch irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ich krieg Schüttelfrost, wenn ich die Bilder sehe, absolute Frechheit, was der Torhüter da macht. Jetzt habe ich irgendwie die Tage Michael Ballack auch noch gehört, der hat natürlich auch gesagt, also das war eine ganz klare Schauspieleinlage des Torhüters. Ah, well, gut, dass sich da alle so sicher sind, weil sie ja alle da so reinschauen können. Ich bin da nach wie vor ein bisschen anderer Meinung, aber alright.
Wir haben ja Ende des letzten Jahres besprochen, wie man sowas zumindest öffentlich verpacken sollte, kommunikativ. Demnach halten wir uns heute natürlich auch an das, was wir beim letzten Mal gesagt haben.
Jo.
Ja, aber dass sich dieser Eindruck zumindest nicht ganz verflüchtigt, ob der Bilder, die es halt gibt, ja, kann man zumindest theoretisch auch nachvollziehen. Ja, aber das soll heute auch gar nicht das Thema sein. Union will jetzt in Berufung gehen, auch wenn sie scheinbar wenig Aussicht da auf Erfolg haben. Man kann natürlich in Berlin dieses Urteil nicht so wahnsinnig nachvollziehen, denn das Urteil bedeutet ja, dass Union einen Punkt weniger hat und ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, vor allem zwei Punkte mehr. Und Präsident Dirk Zingler spricht von einem unsportlichen Skandal. Der DFB verstoße gegen seine eigenen Regeln und die Wertung sei an den Haaren herbeigezogen. Und jetzt kommt noch ein interessanter Aspekt. Der Kontrollausschuss habe Schiedsrichter Petersen in der Verhandlung wirklich aggressiv unter Druck gesetzt.
Gut, wir waren nicht dabei, Nils. Also das heißt, das wissen wir natürlich nicht so im Detail. Und man kann ja schon auch Herrn Zingler, naja, zumindest vorwerfen, dass er möglicherweise ein klein bisschen parteiisch ist in Richtung Union Berlin. Also von daher, wie aggressiv das da jetzt wirklich gewesen ist, das weiß man natürlich nicht. Aber es ist schon das, was man jetzt hört, dass wohl schon auch der Kontrollausschuss das definitiv in Frage gestellt hat, dass eben Schiedsrichter Petersen die Partie eben nicht abgebrochen hat, sondern sie zu Ende geführt hat. Mhm. Und das ist was ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil im Prinzip, was wäre denn passiert, wenn er jetzt diese Partie 3 Minuten oder 2 Minuten vor Schluss da abgebrochen hätte? Also ich meine, er muss natürlich auch ich weiß nicht, wie viele in die alte Försterei da reinpassen, aber auch die 30.000 Leute da im Stadion im Blick haben. Also wie hätten diese 30.000 Fans im Stadion reagiert, wenn plötzlich wegen so einer Situation, die ja auch vielleicht auch gar nicht jeder verstanden hat, der dort vor Ort im Stadion sitzt, dann diese Partie abgebrochen wird, zu was hätte das führen können und so weiter. Und so wie ich zumindest die Schiedsrichter auch immer verstehe und Knut Kircher, der Schiri-Boss, hat es am Wochenende im Doppelpass ja auch nochmal gesagt, die höchste Pflicht der Schiedsrichter ist immer dafür zu sorgen, dass am Ende die Spiele zu Ende gespielt werden. Mhm. Und zwar, dass alle sicher sind und dass alle sicher sein können, Zuschauer und die beteiligten Mannschaften und Staff natürlich sowieso. Und wenn das gewährleistet ist, sollen die Schiedsrichter dafür sorgen, dass die Partien zu Ende gespielt werden. Ja. Und jetzt wird ihm vorgeworfen, dass er zu Ende gespielt hat. Also das ist schon ein ungewöhnliches Hin und Her, würde ich sagen.
Ja, deswegen hat sich Horst Held ja auch darüber echauffiert, dass dieser Kontrollausschuss da offensichtlich so ein gewichtiges Wort mitzureden hatte. Und er hat dann auch noch kritisiert, dass der DFB Union Berlin quasi vorwirft, dass sie nicht ordentlich zu Ende gespielt haben. Und er sagt dazu, ich hätte mal alle erleben wollen, die dann gesagt hätten, wir sind ja 2 Mann mehr, wir spielen noch 2-3 Minuten und greifen jetzt das Bochumer Tor an und versuchen ein Tor zu erzielen. Der DFB, der für Fair Play wirbt und steht, wirft uns vor, dass wir nicht mehr angegriffen haben. Ist auch völlig sinnlos, ne? Also das Union vorzuwerfen, dass sie dann sagen, wir nutzen euer Nachteil nicht aus, ist ja wirklich Quatsch.
Ja, absolut. Also das ist schon auch, ich finde, diese ganze Diskussion ist aus meiner Sicht komplett kompliziert. Also ich glaube, du siehst das nicht anders, Nils, aber so dieses, was wird jetzt wem eigentlich vorgeworfen, was er falsch gemacht hätte? So, also was ist denn jetzt eigentlich hier Phase? Im Prinzip, so wie ich Horst Held auch bei Sky 90 am Sonntagabend verstanden habe, wo er sich ja fast eine Dreiviertelstunde zu diesem Thema geäußert hat, wirft er vor allen Dingen dem DFB vor, dass das Spiel ja zu Ende geführt wurde und damit auch ein Ergebnis herbeigeführt wurde und dieses Ergebnis auch Bestand haben müsse. So, ja. das ist so seine Geschichte. Und er sagt selbst, ja, wir haben uns darauf verständigt, dass wir nicht angreifen. Also kann uns das ja jetzt quasi keiner zur Last legen. Also das muss doch auch mit einkalkuliert werden, dass wir dann auch Bochum gesagt haben, okay, ihr habt einen Nachteil durch mutmaßlich einen Fan von uns verursacht und deswegen greifen wir nicht mehr an, wir einigen uns auf ein 1:1 und damit ist die Sache auch erledigt. Mhm. Und naja, diese Argumentation kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, denn das ist natürlich schon so, was jetzt gemacht wird, es wird ein Ergebnis, das zu Ende geführt wurde, also von einem Spiel, das zu Ende geführt wurde, jetzt wieder umgedreht. Und das gab's in der Geschichte der Bundesligen so noch nicht. Also meistens wurde halt das Spiel abgebrochen und dann wurde halt entschieden, was passiert. Und jetzt wurde das Spiel zu Ende gespielt und jetzt wird das Ergebnis umgedreht. Und das ist jetzt das, worauf sich Union Berlin versteift. Nach dem Motto, lieber DFB, das sagt er ja auch hier, ihr stellt jetzt hier eure eigenen Regeln in Frage. Und da haben sie sich jetzt komplett drauf eingeschossen. Kannst du das nachvollziehen, dass man sagt, lieber DFB, es war eigentlich immer die ganze Zeit so, da muss es doch auch in diesem Fall so sein?
Tja, wenn ich mal kurz die Bochumer Perspektive einnehme, die haben ja angeblich, als es zu diesem Feuerzeugwurf kam, direkt Protest eingelegt. Also auch gegen dieses sofortige Weiterspielen. Die wollten eigentlich das Spiel abbrechen, haben sich dann, weiß ich nicht, scheinbar bequatschen lassen. Komm, wir machen es halt doch zu Ende. Aber wussten wahrscheinlich eh schon, dass sie dann da Einspruch einlegen werden. Aber ja, wenn das immer so gängige Praxis war, dass ein Spiel entweder abgebrochen wird und dann eben am grünen Tisch gewertet oder es wird zu Ende gespielt und dann hat das Ergebnis Bestand, dann ist natürlich
oder es gibt Wiederholungsspiel, das wäre die dritte Möglichkeit, genau.
Genau, richtig. Und Horst Held sagt ja auch, jetzt hat man die Möglichkeit, ein Spiel von außen zu manipulieren. Starker Satz,
ist ja dran. Ja, also es ist natürlich in der Zeit, in der wir leben, nicht von der Hand zu weisen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, das zu machen, um daraus irgendwie einen Vorteil für sich oder für eine Gruppe an Menschen rauszuziehen. Klar, ist das, kann man jetzt schon sagen, wir werfen Feuerzeuge und dann gucken wir mal, was passiert. Oder wir gucken mal, dass wir das Ergebnis dadurch manipulieren können. Das ist nicht komplett ausgeschlossen.
Das würde ich auch sagen.
Das stimmt schon,
ja. Braucht sie eigentlich nur als Auswärtsfan ein paar Klamotten vom Heimverein zu kaufen, schmuggelst dich da in den Block und schmeißt ein bisschen was aufs Spielfeld. Und wenn es dann wieder so laufen würde wie jetzt, dann kannst du deinem Verein auf diese Art und Weise 3 Punkte erarbeiten.
Also. Ja, und also auch wenn das jetzt möglicherweise auch zu weit führt, er hat ja dann auch noch so die, also ich nenne es jetzt mal die asiatische Wettmafia da mit ins Boot geholt, wo ja also über den ganzen über die ganze Welt hinweg auf Spiele gewettet wird. Ja. Und wenn die natürlich so ein Spiel dann quasi manipulieren und es geht 2-0 dann für eine Mannschaft aus, weil klar ist, es ist aus dem anderen Block gekommen, also bekommt die andere Mannschaft den Sieg und am grünen Tisch ist es immer ein 2-0, dann können da auch mal ganz schnell irgendwelche Millionen drauf gewettet werden und davon hat dann eine Gruppe auch was. Das ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel, aber wir wissen ja, dass in der Vergangenheit auch einzelne Spieler da bestochen wurden. Und Schiedsrichter. Also von daher, warum sollte das in so einem Fall, wo es sogar noch ein kleines bisschen anonymer stattfinden kann, nicht auch passieren? Ja, Sie haben da schon einen Punkt. Die andere Frage ist aber natürlich, Nils, bevor wir dann gleich auch zu einem anderen Thema gehen, wäre denn ein Ausschluss, sagen wir mal, der Zuschauer bei den nächsten, sagen wir mal, 2 Heimspielen von Union Berlin, wäre das Strafmaß zu gering gewesen? Für so einen Fall?
Hard to say. Ich weiß nicht, was da genau in den Statuten steht, ehrlich gesagt. Aber aus dem Bauch raus war ich auch spontan nicht so überzeugt von dieser Entscheidung. Also ja, ich glaube, ein geringeres Strafmaß wäre besser gewesen. Es stellen sich da so viele Fragen. Jetzt mal ganz kurz, was wäre denn passiert, wenn dieses Feuerzeug nicht von einem Fan von Union Berlin gekommen wäre, sondern von einem Fan vom VfL Bochum? Der vielleicht gar nicht den Torwart treffen wollte, aber dann den eigenen Mann trifft. Was ist denn in so einem Fall dann?
Um Gottes Willen.
Ja, genau.
Wen bestrafst du mich hier in Teufels Küche? Wie soll ich das denn beantworten?
Ich sag nur, weißt du, das ist noch nicht zu Ende gedacht, dieses Thema. Und ich glaube auch nicht beim DFB-Sportgericht. Und man darf ja auch nicht vergessen, so eine Entscheidung hat natürlich extreme Auswirkungen auf den Abstiegskampf. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sich jetzt Bochums Konkurrenten um den Klassenerhalt allesamt zu Wort melden, mehr oder weniger. Und sie könnten übrigens bei einer Revision von Union Berlin als Nebenkläger auftreten. Vielleicht mal ein paar Zitate hier. Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sannwald sagte beispielsweise, ich kann mit dem Urteil nichts anfangen und es ist nicht nachzuvollziehen. Ich bewerte es als falsch. Und er sagt weiter, es geht um den Fußball und es ist kein gutes Urteil für den Fußball. Wir überlegen uns schon, dass wir zumindest öffentlich dazu Stellung beziehen. Ich finde es nicht gut. Ob es weitere juristische Schritte gibt, weiß ich nicht.
Ja, ich habe jetzt auch schon gehört, dass es wohl nicht möglich sein soll, dass es bei so einem Verfahren, in dem es eigentlich ja nur zwischen Union Berlin und Bochum hin und her geht, dass da irgendwie ein Nebenkläger mit reinkommt. Mhm. Also von daher keine Ahnung, aber sagt ja zumindest, also dass sie öffentlich dazu Stellung beziehen würden. Naja gut, das hat er ja quasi jetzt auch schon getan.
Ja, richtig, genau. So wie übrigens auch Augsburgs Sportdirektor, der hat gesagt, ich weiß nicht, ob Wettbewerbsverzerrung ein provokantes Wort ist. Ja, ist es. Aber wenn das Spiel noch 2 Minuten dauert, gibt es für mich gar keinen Grund, irgendwo das Resultat anzuzweifeln. Also die sind auf jeden Fall nicht so happy, ne? Oke Göttlich hat sich noch gemeldet vom FC St. Pauli und das kann man schon auch nachvollziehen, ne? Dass die sich da auch ein bisschen benachteiligt fühlen.
Ja, absolut. Ich sag's nochmal, das habe ich in der vergangenen Folge schon mal gesagt, auch gerade zu dir als Bayern-Fan, wir wissen alle, was in 2 Minuten passieren kann. Also ja, da hätte jetzt Welt und Wunder passieren können, aber ja, aber man hatte eigentlich ein Ergebnis. Man hat sich darauf geeinigt, dass Union Berlin nicht angreift und man hatte ein Ergebnis zum 1:1. Also warum wirft man das jetzt nochmal um? Fragen über Fragen, Fragen über Fragen. Also
und dazu nur noch ein allerletzter Gedanke. Ich finde eben vor allem, weil man jetzt einen Präzedenzfall geschaffen hat, hätte man beim DFB-Sportgericht wahrscheinlich mehr Fingerspitzengefühl walten lassen sollen und dann einfach sagen, in dem konkreten Fall, das Spiel war im Prinzip durch, es wurde zu Ende gespielt, dann bleibt es jetzt bei der Wertung, fertig.
Und falls es in Zukunft einmal zu einem Abbruch kommen sollte, weil sowas passiert, dann wird mit aller Härte durchgegriffen und dann passiert das oder das. Ja, ja. Also ja. Dann hätte man ja auch da schon mal den Rahmen vorgegeben für zukünftige Vergehen oder sowas, dass man sagt, okay, in diesem konkreten Fall find ich eine super Lösung, dass man sagt, jetzt das Spiel ist zu Ende gespielt worden, wir haben ein Ergebnis, das zweifeln wir jetzt auch nicht mehr an, weil das Ergebnis gibt es nun mal, weil wir haben die 90 Minuten plus Nachspielzeit durchgekriegt, auch dank des Schiedsrichters, der aus seiner Sicht alles auch richtig gemacht hat. Und aber in Zukunft, wenn wirklich ein Vergehen auf dem Platz in dieser Richtung passiert und man das Spiel abbrechen muss, dann.
Ja. So. Genau.
Und dann hätte man das klar voneinander abgetrennt und hätte da möglicherweise eine gute Lösung, weil jetzt ist man ja wieder im Nirvana. Jetzt kommt es irgendwann zu einer Nachverhandlung.
Richtig.
Wahrscheinlich erst Anfang Februar oder sowas. Und dann wissen wir vielleicht irgendwann, ja, in den kommenden 3-4 Wochen mal Bescheid, was mit den Punkten jetzt ist. Und wie du sagst, das kann Auswirkungen auf den Abstiegskampf haben. Und man muss ja auch mal sagen, Union Berlin, die haben ja auch wirklich ganz andere Sorgen. Ja, also sie sind gerade ein bisschen im freien Fall. Ich glaube jetzt, das Spiel am Wochenende gegen Heidenheim war das 9. Pflichtspiel ohne Sieg. Und die sollten sich auch wirklich langsam mal auf ihren eigenen Fußball konzentrieren. Und bei Bochum gilt ja genau das Gleiche. Also ich meine, ob sie diese 2 Punkte jetzt bekommen oder nicht, das wird am Ende möglicherweise entscheidend sein, aber mit diesen 2 Punkten bleiben sie nicht in der Liga. Also von daher auch VfL Bochum und Union Berlin müssten sich jetzt einfach auf den Fußball konzentrieren dürfen, sagen wir es mal so.
Hoffen wir mal, dass die Spieler das auf jeden Fall tun. Aber ich glaube übrigens auch, wir haben die Abstiegskämpfe der vergangenen Jahre noch ein bisschen im Hinterkopf. Es war meistens sehr, sehr eng und es hing an 1-2 Punkten. Also demnach, das wird noch wichtig werden. Aber dann lass uns mal ein bisschen mehr zum Sportlichen noch kommen. Wir sind ja schon bei Union Berlin und mitten in unserer Winterpause gab es da tatsächlich noch einen Trainerwechsel.
Ja, Steffen Baumgart ist neuer Trainer bei Union Berlin. Und Nils, ich habe es mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, was wir zu diesen Themen so in den vergangenen Wochen und Monaten gesprochen haben. Wir haben 2-mal ordentlich daneben gelegen.
Was?
Ja, wie kann das sein? Wir haben nämlich in unserem großen Bundesliga-Ausblick vor der Saison beide angenommen, dass Union und Bo Svensson, also der Trainer, der zum Sommer dort gestartet ist, eigentlich ganz gut zusammenpassen könnten. Dem war leider nicht so. Nach dem 1:4 in Bremen kurz vor Weihnachten haben die Unioner in Person von Horst Held, er ist der Geschäftsführer Sport, die Reißleine gezogen und haben den guten Bo entlassen. Was ich wirklich super schade finde. Ein super sympathischer Typ. Und ich hätte ihm auch wirklich gewünscht, dass er mit Union da erfolgreich ist. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, das ist ein Verein, da passt er hin. Und auch wieder rot-weiß. Weißt du, wie damals in Mainz.
Ja, hast du völlig recht.
Ja. Ja, und er hat ja auch in Mainz gezeigt, dass er ein wirklich guter Trainer ist. Er hat ja damals die Mannschaft vor dem Abstieg bewahrt, obwohl das Team nach der Hinrunde nur mickrige 7 Punkte auf dem Konto hatte. Ich glaube, Saison 2021 oder 2021-22, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und in den beiden darauffolgenden Spielzeiten hat er das Team sogar so stabilisiert, dass sie sogar an Europa geschnuppert haben. Also von daher, ich glaube schon, dass er ein guter Trainer ist, aber es hat nicht hingehauen, ne?
Und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass unser lieber Horst Held, der mir grundsätzlich nicht unsympathisch ist, schon ein bisschen schneller als andere Sportgeschäftsführer zu diesem Mittel der Trainerentlassung greift. Also irgendwie gibt es schon, glaube ich, da Manager, die ein bisschen länger an ihren Trainern festhalten. Und ich glaube nach wie vor, dass der gute Bo da gute Arbeit geleistet hat und wahrscheinlich auch noch geleistet hätte. Gut, wir sind relativ weit weg, aber bei Horst Held kommt mir das schon immer so vor, als werden die Trainer relativ schnell entlassen.
Ja, und ich glaube schon, dass du da auch einen Punkt hast und vielleicht ist es auch ein Grund gewesen, dass er ein wenig von seinem eigenen Schaffen auch abgelenkt hat dadurch. Denn wenn man so mal in die Fanforen reinschaut oder mal bei transfermarkt.de ins Forum guckt oder sowas, also von Horst Held sind die Union-Fans nicht alle begeistert. Mhm. Und da kann man jetzt natürlich auch schon sagen, ein Trainer ist natürlich auch nur so gut wie das Personal, was er auch natürlich von seinem Geschäftsführersport dann hingestellt bekommt. Also vielleicht war auch so diese Konstellation Trainer, Mannschaft gar nicht so optimal, dass jetzt Bo Svensson da auch wirklich gut mitarbeiten konnte. Also
ja,
so hört man das zumindest immer mal. Und es wird schon auch von Horst Held, der ja auch einen großen Namen hat in Fußball-Deutschland, von dem wird einfach auch mehr erwartet, was man so liest. Wie gesagt, ich bin kein Union-Fan, ich bin dann auch nicht so tief drin, aber was man so liest und hört, da steht er schon ein bisschen unter Druck. Ja, und deswegen ist die Zündschnur dann vielleicht ein klein bisschen kürzer.
Ja, genau, das kann gut sein. Und dann holt er sich jetzt einen sehr, sehr emotionalen Typen nach Berlin, den wir ja auch sehr mögen, Steffen Baumgart. Ja. Und der war ja kürzlich noch Trainer beim HSV, so schnell geht's.
Ja, genau. Und da haben wir zwei Möchtegern-Experten das zweite Mal daneben gelegen. Wir haben nämlich prophezeit, dass Baumgart und der HSV, dass es doch eigentlich ganz gut zusammenpassen müsste.
Und auch dazu stehe ich nach wie vor.
Ja, da lagen wir das zweite Mal daneben. Von daher, gut.
Okay, dann kommt jetzt noch, kommt jetzt sozusagen als Wiedergutmachung ein absoluter Insider-Fact. Unnützes Wissen hoch 10. Jens, ist dir schon aufgefallen, dass die ersten 5 Vereine der aktuellen Bundesliga-Tabelle weiß und rot im Wappen haben? Weil du vorhin weiß und rot gesagt hast. Und das ist
tatsächlich
die Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig, Mainz. Auf Platz 7 dann sogar noch der VfB Stuttgart.
Ja.
Wollte ich nur mal gedroppt haben, Freunde. Ja, was sind Informationen, für die schaltet ihr hier wahrscheinlich ein?
Ja, genau. Die kriegt ihr auch sonst nirgends.
Aus Gründen.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, also ich bin auch der Meinung, also ich mag Steffen Baumgart als Typ. Fangen wir mal so rum an. Ja, hatte auch das Gefühl, dass es eigentlich mit dem HSV ganz gut passen könnte, aber ja, gut. Wer weiß, was der HSV braucht. Mit Herrn Polzin klappt es im Moment ja ganz gut. Mhm. Und der wurde jetzt ja auch als Trainer bestätigt. Also von daher wünschen wir dem HSV alles Gute und hoffentlich schafft ihr es mal wieder in die erste Liga. Wie gesagt, ich als Werder-Fan freue mich auf viele, viele Nordderbys in der Zukunft. Von daher macht mal, dass ihr hochkommt. Mhm. Dennoch, ja, Baumgart und Union, auch das könnte passen. Ich meine, es hat ja schon mal gepasst. Er war als Spieler ja schon mal dort, hat im Sommer 2002 dann seine Fußballschuhe für den Union-Club geschnürt und hat in 2 Spielzeiten 22 Treffer auch für Union erzielt. Also für ihn ist es ein Nachhausekommen.
Ja, und er sagt selber, ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga und zur Union. Es ist sicher ein Vorteil, den Verein und viele Menschen hier gut zu kennen. Wir haben keine lange Vorbereitungszeit und werden mit den Spielern intensiv arbeiten, um für die vor uns liegenden Aufgaben gewappnet zu sein. Das erste Spiel ging leider dann ein bisschen in die Hose, 0-2 gegen Heidenheim. Also zumindest nicht gleich das Erfolgserlebnis. Aber trotz der Niederlage, meinst du, Baumgart kann die alte Försterei wieder so richtig zu altem Leben erwecken?
Ja, ich glaube schon, dass er der Typ ist, der auch bei den Fans ankommt. Das glaube ich schon. Jetzt muss man gucken, ob die beiden Spielstile kompatibel sind. Denn Union traditionell eher ein wenig auf defensive Stabilität ausgerichtet und der Herr Baumgart hat ja schon bei seiner Antrittspressekonferenz auch gesagt, yo, ich würde eigentlich lieber gerne offensiven Fußball spielen lassen. Also muss man jetzt auch mal gucken, wie das so zusammenpasst. Normalerweise traditionell Union mit der Dreierkette unterwegs. Baumgart jetzt direkt mit der Viererkette gestartet. Und ja, da sind dann auch die ersten oder das erste Tor ist durch, sagen wir mal, Abstimmungsprobleme in der Viererkette dann erzielt worden. Und dann die rote Karte gegen Tom Rothe in der 37. Minute war auch jetzt nicht ganz so sauber in der Viererkette. Also von daher, da werden sie noch ein bisschen arbeiten müssen. Und naja, heute oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie heute spielen, am heutigen Dienstag oder morgen, aber wir haben ja englische Woche, von daher so wahnsinnig viel Zeit jetzt direkt mit dem Team zu arbeiten, haben sie nicht. Und sie müssen Punkte holen. Sie haben jetzt Augsburg, Mainz und St. Pauli von der Brust. Mhm. Und da müssen sie siegen, wenn sie eine einigermaßen ruhige Restsaison spielen wollen.
Ja, Union spielt morgen zu Hause gegen Augsburg. Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich dann schon gar nicht mal so unwesentlich, dieses Spiel, denn die Mainzer sind zurzeit ja richtig stark drauf. Also gegen die kannst du halt auf jeden Fall verlieren. Und wenn du dann gegen Augsburg auch noch verlierst, hast du dann schon 3 Niederlagen am Stück. Und ich glaube, das ist was, was Baumgart gerne vermeiden würde.
Nee, so möchtest du nicht in die neue Saison starten.
Ja, genau. Also das bleibt tatsächlich spannend. Und weil wir ihn mögen, drücken wir ihm natürlich die Daumen. Und ich mag Union Berlin ja auch als Verein einfach sehr. Deswegen wäre schon cool, wenn das einigermaßen funktioniert.
Ja.
So, jetzt und jetzt zum Abschluss. Lass uns nochmal, du hast es vorhin schon angesprochen, auf das Topspiel blicken. Denn das war wirklich ein Topspiel, das seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Und es war schon vorher ja auch ein bisschen was los. Wir haben natürlich wie immer ein bisschen genauer hingeguckt, was so die Interviews und Zitate angeht und sind da zuerst mal an Robert Andrich hängen geblieben von Leverkusen.
Ja.
Denn der hat in einem Vorab-Interview an die Stärke der vergangenen Saison erinnert und dass man einfach nur wieder von Spiel zu Spiel schauen sollte. Und er sagte, als er gefragt wurde, ob Leverkusen Dortmund als zweite Kraft in der Liga abgelöst habe. Sinngemäß, wir schauen nur auf uns und dann schauen wir mal, ob wir die zweite oder die erste Kraft sind. Ja, das klingt nach Kampfansage Richtung Dortmund, aber auch Richtung München, oder?
Auf jeden Fall. 2 mit einem Streich. Also ja. das war schon stark. Also ich aus meiner Sicht so ein typisches Robert Andrich Zitat, dafür mögen wir ihn, er ist gerade raus, er ist selbstbewusst und ich meine, kann er ja auch sein. Ich glaube, jetzt der Sieg in Dortmund war der 8. oder 9. Pflichtspielsieg in Folge der Leverkusener, also sie sind wieder voll on Tour und warum sollst du da nicht selbstbewusst sein? Also von daher alles gut und ja, also so immer diese Diskussion, wer ist die zweite Kraft im Land? Also Dortmund ist es zumindest momentan definitiv nicht.
Nee, würde ich auch so sehen. Also ich glaube, die Leverkusener sind, was heißt zweite Kraft? Ich meine, klar, wenn du dir die Tabelle anschaust, aber was das Potenzial angeht und auch die Spiele an sich, ist Leverkusen gleichwertig mit den Bayern. Das muss man sagen. Und ich meine, die sind 4 Punkte dahinter. Dann haben wir ja schon eine Lücke von 5 Punkten zu Frankfurt und Leipzig. Also die Leverkusener sind natürlich stark und das liegt eben auch an Typen wie Xhaka und auch an Andrich. Und ich habe Andrich schon letztes Jahr dafür gefeiert, dass er nie ein Blatt vor den Mund genommen hat und eben auch nicht so unterwürfig war Richtung Bayern, wie es viele andere oft sind, sondern der macht Kampfansagen und das ist sehr sympathisch. Und warum sollte man das auch nicht tun, wenn man viel
hat? Ja. Eine Kampfansage Leid hat ja auch Nuri Sahin gemacht, Dortmunds Trainer, vor dem Spiel gegen Leverkusen. Er hat nämlich erstmal Leverkusen gelobt und hat auch Xabi Alonso gelobt für das, was er geschafft hat. Er sagte auch, ja, sie hätten ihm ja auch Zeit gegeben. Naja, ganz so viel Zeit hat er gar nicht gebraucht. Mhm. Und dann sagte er noch, Leverkusen hat das geschafft, wo wir hinkommen wollen und werden. Mhm.
Yeah, ja. Well, das kann er denken.
Genau, wenn er meint.
Also ich habe es heute erst mit unserem lieben Kai besprochen, unserem Freund Kai, der ja auch schon kürzlich ein Statement zu Borussia Dortmund abgegeben hat, den habe ich heute getroffen und habe ihm gesagt, wenn Nuri Sahin die Saison bei Dortmund auf der Trainerbank beenden sollte, ist er spätestens danach weg. Also ich glaube nicht, dass Nuri Sahin das noch erleben wird, dass er mit Dortmund auf einem Level wie Leverkusen ist. Ich glaube das nicht.
Lass uns erstmal noch mal kurz über das Spiel sprechen, bevor wir dann gleich auch noch mal ein bisschen mehr über Nuri Sahin sprechen müssen.
Gerne, gerne. Ja,
überhaupt kein Weg dran vorbei. Wie hast du das Spiel denn gesehen, Nils?
Ja, war natürlich spektakulär, ne? Nach 25 Sekunden das erste Tor. Ich glaube, nach 20 Minuten haben wir 4 Tore gesehen. Da stand es schon 3-1 für Leverkusen. Und das Ding war ja eigentlich schon durch. Das 2-3 am Ende klingt fast knapper, als es war, auch wenn die Dortmunder dann natürlich ein bisschen stärker wurden. Aber die Leverkusener sind schon auch, glaube ich, einen Ticken vom Gas runtergegangen und haben alles in allem gerade natürlich in der Anfangszeit des Spiels da sowas von gezeigt, wer da daher im Haus ist, auch wenn es in Dortmund war. Also die Dortmunder waren da ziemlich unterlegen.
Ja, ich muss schon sagen, als ich die Aufstellungen dann bei DAZN vorher gelesen habe und dann die Innenverteidigung gesehen habe, dachte ich mir schon, oh.
Naja.
Das wird eine schwierige Nummer. Und das dann halt gerade, ja, wirklich, es kann ja wirklich nicht blöder losgehen, dann in der ersten Minute dann direkt so ein Tor zu kassieren, aus einem eigenen Fehler, weil sie versuchen, hinten rum zu spielen. Okay, ja, so hat Werder am Wochenende auch 3 Tore gegen Leipzig kassiert. Das macht man halt jetzt anscheinend so. Und das wird ja auch von den grauen alten Herren wie Mario Basler und so weiter die ganze Zeit kritisiert, dass eben alle Mannschaften jetzt hinten rausspielen. Früher hätte man einfach mal einen Ball nach vorne gekloppt. Ich glaube, Jan Kuto hatte das sogar einigermaßen vor. Er wollte den Ball nach vorne kloppen, aber es hat nicht so richtig hingehauen. Mhm. Und wie Nathan Teller den dann da einschweißt.
Ja, war schon ziemlich geil.
Den muss man halt auch erstmal so treffen. Aber ja, und dann geht's natürlich schon echt bitter los. Und
das muss man den Dortmundern selbstredend zugutehalten. Also gegen Leverkusen zu verlieren, ist sowieso normal und gegen Leverkusen in der Form noch umso mehr. Aber wenn du dann 12 verletzte Spieler oder krepal angeschlagene Spieler hast, dann wird's natürlich super schwer. Also du hast dann da ein Team auf dem Platz mit einzelnen Mannschaftsteilen, die so noch nie zusammengespielt haben. Das macht natürlich im Kopf auch was mit dir, wenn du weißt, oh Gott, wir spielen hier irgendwie auf der letzten Rille. Das macht dich wahrscheinlich auch nicht unbedingt selbstbewusster vor so einem Spiel. Also das hat ja viele Auswirkungen. Demnach, so ein bisschen entschuldigt sind die Dortmunder da schon.
Aber was würdest du denn von einem Trainer in so einem Moment erwarten? Würdest du erwarten, dass er sagt, es ist ganz egal, wir sind Borussia Dortmund, wir sind die zweite Kraft im Land und wir spielen, egal mit welcher Mannschaft, alle, die hier sind, sind gut genug, um für den BVB zu spielen und wir zeigen heute ein starkes Spiel.
Ja,
oder würdest du von ihm erwarten, warte mal jetzt, oder würdest du von ihm erwarten, dass er sagt, ja, ich habe jetzt jede Stunde eine Information bekommen und der fällt aus und der fällt aus und so haben wir noch nie zusammengespielt und so werden wir nie wieder zusammenspielen. Was würde man von einem Trainer erwarten in so einem Moment?
Ich habe immer das Gefühl, dass sich Nuri Sahin mit seinen Äußerungen dann vor allem selbst schützt, denn er zählt, auch wenn er sagt, ich suche keine Alibis, und dann zählt er diese ganzen negativen Faktoren auf, um auch dem Letzten klarzumachen, ey Leute, wenn wir nicht gewinnen, also meine Schuld ist es schon mal nicht.
Ja, ja.
Und das stört mich so ein bisschen. Er sagt ja keine unwahren Dinge. Die Dortmunder sind momentan benachteiligt durch diese Kadersituation. Aber was nützt es dir denn? Das wissen alle. Aber ich glaube, dass du mehr Energie entwickelst, wenn du anders vorangehst. Und dann eben eher sagst, Leute, jetzt erst recht scheiß drauf. Das schweißt uns zusammen. Es gibt ja auch im Fußball so Situationen, ne? Stichwort rote Karte oder sowas, dass ein vermeintlicher Nachteil dann zum Vorteil wird. Wie gesagt, gegen Leverkusen ist es so oder so schwer. Und trotzdem würde ich mir von Sahin da eine andere Energie wünschen, ehrlich gesagt. Und damit stehe ich ja nicht alleine, wie ich jetzt am Wochenende noch mitbekommen habe, so auf dem halben Ohr.
Ja, das stimmt. Also haben schon einige in dieses Horn geblasen und natürlich allen voran auch wieder Mario Basler und auch Didi Hamann, die beide kein gutes Haar an Nuri Sahin gelassen haben und ihn genau für diese Sache auch kritisiert haben, dass er eben nicht vorangeht, dass er eben kein Leader ist, dass er eben das nicht verkörpert, diesen unbedingten Siegeswillen. Ja, und sie haben einen Punkt.
Ja, ich sehe das auch so. Und Basler hat ja gesagt, hör auf zu jammern. er gibt doch die Richtung vor und so ist es halt leider auch. Und weißt du, auch dieses Verkehrschaos, das Spiel wurde ja noch eine Viertelstunde später angepfiffen, darauf angesprochen, dass eben die Mannschaft dann zu spät zum Stadion kam, sagt er, das passt in unsere Situation. Und da höre ich so richtig dieses, ach, oh, also es läuft gerade alles gegen uns, weißt du, jetzt auch noch ein Stau. Mhm. Ist das die Mentalität, mit der du Spiele oder Meisterschaften gewinnst?
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stadionsprecher, Sie erleben einen Moment, in dem Nils Zeitzinger Didi Hamann zustimmt und Mario Basler. Das ist, glaube ich, das erste Mal, seitdem wir diese Folgen hier aufnehmen. Wir sind bei Episode 39.
Ja,
ja. Ja, aber diesmal scheinen sie wirklich einen Punkt zu haben. Ja,
ja, und Hamann sagt ja auch, der bemitleidet sich selbst. Da hatte ich schon keine Lust mehr auf die Dortmunder Mannschaft. Da habe ich schon wieder gewusst, was kommt. Und das ist genau das, was ich auch ein bisschen glaube. Diese Energie, das überträgt sich so ein bisschen. Und du impfst zumindest deinem Team nicht ein. Scheißegal, was hier für Umstände sind. Ja. Wir hängen uns da voll rein und wir gewinnen das Spiel, egal wie. Aber ich glaube, das glaubt er halt selber nicht und es fällt ihm dann eben auch schwer, das dann so zu verkaufen. Mhm. Aber ich meine, wir haben ja schon öfter über Sahin gesprochen, du kennst meine Meinung, auch wenn ich die nie so hundertprozentig ausformuliert habe, aber ich habe von Anfang an gesagt, irgendwas gefällt mir da nicht so, auch kommunikativ. Und ich glaube, das wiederhole ich gerne nochmal, Sahin wird nicht ewig Trainer bei Dortmund bleiben.
Erinner dich mal an unser Gespräch mit Marc Apfel, was wir im Oktober geführt haben. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Kommunikation ist die Königsdisziplin für einen Trainer. Ja. Und ich glaube schon, dass Nuri Sahin ein guter Trainer sein kann, aber vielleicht hängt es ein klein bisschen an diesem Punkt. Ich meine, jetzt muss man zum Beispiel auch bei Xabi Alonso jetzt auch sagen, natürlich, weil es auch nicht seine Muttersprache ist, führt er jetzt auf Deutsch nicht die allerbesten Interviews. Okay, aber ich glaube, er ist ein Typ, der halt anders kommuniziert, nach innen vor allen Dingen, auch zur Mannschaft hin. Ich meine, das war ja schon ein absolutes Statement, dass er da Florian Wirtz auf die Bank gesetzt hat, weil der bei der letzten Besprechung nicht dabei war. Mhm. Und da hat er ihn einfach rausgenommen. Das ist ein extrem starkes Signal, das ist eine extrem starke Kommunikation in Richtung der Mannschaft, so nach dem Motto, ich habe hier das Sagen und ich habe einen Plan und ich weiß genau, wie ich das hier mache. Ja. Und Nuri Sahin ist vielleicht möglicherweise ein Typ, der das nicht so rüberbringt. Ich meine, Nils Petersen hat es im Doppelpass ja auch gesagt, darauf angesprochen, ja, Sahin wäre ja sehr beliebt in der Mannschaft, hat er gesagt, das ist überhaupt kein gutes Zeichen, wenn der von allen in der Mannschaft geliebt wird. Das muss überhaupt nicht so sein, weil durch die Reibung und durch dieses gegenseitig sich fordern, entsteht natürlich auch Energie, Leistung am Ende auf dem Platz und er würde das gar nicht als so positiv sehen, wenn immer alle den Trainer so geil finden würden. Von daher.
Guter Punkt. Was mich ehrlich gesagt hat auch öfter schon gestört hat, ist die Tatsache, dass Sahin nach schlechten Spielen oder Niederlagen oft so unterscheidet zwischen sich und den Spielern. Also da wird dann so sinngemäß gesagt, da müssen die Spieler mehr und so können wir uns nicht verkaufen, aber er nimmt sich halt zu selten damit rein und spätestens das würde mich als Spieler stören.
Wie geht's denn jetzt weiter mit den beiden Mannschaften? Wie geht's weiter mit Bayer Leverkusen, mit Dortmund? Was passiert denn jetzt?
Also ich bin super gespannt, ob die Dortmunder tatsächlich in die Champions League am Ende kommen. Und wenn ich heute Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen nein. Und ich glaube, damit sind wir ziemlich in line mit unserer Prognose vor der Saison, wo wir die Dortmunder ja auch nicht weit oben gesehen haben. Und ich glaube, dass Leverkusen um den Titel mitspielt. Wie sieht's bei dir aus, Jens?
Ja, ich hatte ja vor der Saison die waghalsige Prognose abgegeben, dass RB Leipzig vor Leverkusen landet. Gut, das wird sich erst noch zeigen.
Wenn der Klopp-Effekt jetzt erstmal wirkt, Jens.
Genau. Ja, der Klopp-Effekt. Ja, im Moment sieht es schon so aus, dass wir am 15. Februar da einen richtigen Showdown bekommen, nämlich Bayer Leverkusen gegen Bayern München und dass die beiden Mannschaften dann hoffentlich noch nicht so weit voneinander entfernt sind, was die Punkte angeht und wir so einen richtig schönen Zweikampf dann bis zum Ende der Saison haben. Ja, und ich hätte nichts dagegen, wenn sich RB da auch noch zumindest mit einmischen kann. Du hast ja eben gesagt, 5 Punkte hinter Leverkusen sind die Leipziger momentan so. Also da ist jetzt auch noch nicht aller Tage Abend, aber ja, das wird zumindest einen spannenden Zweikampf bis zum Ende der Saison bekommen. Das wäre mir schon sehr recht. Und so wie man Leverkusen im Moment spielen sieht, so selbstbewusst. Und du hast es vorhin ja gesagt, sie haben auch nicht 90 Minuten Volldampf-Fußball gespielt, aber man hatte das Gefühl, sie waren jederzeit Herr der Lage.
Genau, genau, das würde ich auch so sehen. Ich könnte mir vorstellen, Jens, wie es wahrscheinlich kommt, die Mainzer gewinnen jetzt einfach alles und ziehen noch an allen vorbei. Nur 11 Punkte hinter der Spitze.
Hey, hör mal, ja. Das ist doch was. Ja.
Auf jeden
ja.
Fall nur 2 Punkte hinter Frankfurt und Leipzig, ne? Also das ist schon crazy.
Ja, wer hätte das vor der Saison gedacht?
Ja, in der Tat. Also wirklich krass. Aber heute geht's dann nach Leverkusen. Gucken wir mal. Das ist natürlich auch super spannend, gerade ob der Form der beiden Teams.
Ja, kann ein schönes Spielchen werden. Und ja, also ich meine, so ein bisschen lokalpatriotisch sind wir ja. Also auch wenn es jetzt nicht unsere ersten Clubs sind, aber wahrscheinlich sind es unsere Zweitclubs, wenn es sowas überhaupt gibt. Ja. Und wir wünschen den Mainzern natürlich alles Gute. Ja, von daher, wenn die in Europa einziehen würden, das wäre schon ein Riesending. Ob es dann Champions League ist, das glaube ich nicht. Aber wenn sie in Europa einziehen oder nach Europa einziehen könnten, das wäre schon stark. Und du wärst dann mit deinen, du hast sie auf Platz 6 getippt. Also von daher, da würde ich auch gratulieren. Das wäre ein super, super Tipp.
Ja, ich hoffe einfach, die können die Welle noch ein bisschen surfen. Also ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, dass am Ende dann Champions League Platz bei rumkommt, weil wir einfach noch ein paar andere Vereine da im Topf haben, die einfach auch sehr stark sind. Mhm. Ja, aber es wird vor allem jetzt auch spannend zu sehen, was bei Leipzig noch passiert. Und Leipzig ist noch ein ganz gutes Stichwort. Da gab es ja heute auch Entwicklung rund um Jürgen Klopp. Der wurde vorgestellt.
Ja.
Und damit müssen wir uns natürlich noch ausgiebig befassen, Jens.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre jetzt heute alles ein bisschen knapp gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir holen das in der kommenden Folge nach. Und wir wissen es noch nicht so ganz genau. Vielleicht hören wir uns diese Woche nochmal wieder. Vielleicht schaffen wir es in dieser Woche noch zum Thema Jürgen Klopp etwas detaillierter zu sprechen. Mhm. Ansonsten machen wir es dann kommende Woche nach der nächsten Runde, sozusagen nach dem nächsten Wochenende.
So ist es. So, und dann heute direkt wieder Bundesliga. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall Leverkusen-Mainz mir mal ein bisschen reintun.
Ja, ich glaube auch in Kiel wird für Dortmund heute nicht ganz einfach. Ich glaube, es ist ja nicht besser geworden mit den Verletzten beziehungsweise mit den Kranken. Also von daher,
ich glaube, das die Liste Team ist sogar länger.
Ja, also wird super spannend. Ich bin auch gespannt, ob Werder anknüpfen kann an die Serie, dass sie so Spiele, von denen man eigentlich denkt, dass sie die gewinnen könnten, auch wirklich gewinnen. Die spielen nämlich gegen Heidenheim. Und dann gucken wir mal.
Ja, das klingt auch nach einem sehr guten Programm für die nächsten Tage. Dann, Freunde, wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne, bleibt stabil, bleibt in Bewegung bei den Temperaturen und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.